beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs Verbietet das Bauen.
Hallo und willkommen bei Daniel Fuhrhopp und Tim Rienitz bei der Landesinitiative Baukultur NRW hier in Gelsenkirchen. Hallo.
Hallo.
Und die Landesinitiative Stadtbaukultur NRW, nicht Baukultur, Stadtbaukultur. Ja, da habe ich mich selber schon versprochen, obwohl ich mich so konzentriert habe. Und ich glaube, wir müssen mal allen Hörern erklären, was das hier überhaupt ist. Und also gut, ich habe gesagt, eine Initiative des Landes NRW, kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Und andererseits geht es da um Stadtbaukultur. Ja, und Herr Rienitz, Sie haben selber vor kurzem auf einem Portal der Bundesinitiative zur Baukultur zu diesem Wort Baukultur Stellung genommen, haben gesagt, das ist, naja, ein Wort, und haben dann später geschrieben, naja, das, worum es doch eigentlich geht und worüber gesprochen werden müsste, das seien nicht diese Skandale wie Flughafen BER, diese Kostenexplosionen wie bei der Elbphilharmonie oder die Proteste wie in Stuttgart 21, sondern eben es geht auch mehr um alltägliche Phänomene, die das Bauen und die Stadt, die Entwicklung der Städte angeht. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich denke, hallo Moment, das, was mich als Bürger und Fachmenschen angeht und das, was doch jeden angehen müsste, sind doch auch solche Kostenexplosionen und Skandale und Fehlplanungen und auch der Bürgerprotest. Also natürlich sind das jetzt symbolische Orte, über die besonders viel gesprochen wird. Aber ich finde, das geschieht doch auch zu Recht, weil ich meine, wenn irgendwo Geld verschwendet wird und Sachen schieflaufen, dann muss man da doch auch drüber sprechen und dann geht das doch auch die Menschen an.
Absolut. Da stimme ich Ihnen auch zu. Es gehört natürlich zur Pflicht von Journalistinnen und Journalisten, das aufzudecken und darüber zu schreiben und zu berichten. Gar keine Frage. Und es ist auch das Recht aller Bürgerinnen und Bürger, darüber informiert zu sein. Aber aus Perspektive der Baukultur, muss ich sagen, würde ich mir wünschen, dass es das auch und insbesondere über andere Themen berichtet wird, weil ich der Meinung bin, wenn wir eine qualitativ hochwertige gebaute Umwelt uns wünschen, und das ist nun mal die Aufgabe, der ich mich hier verschrieben habe, dann geht das nur, wenn wir einen wirklich breiten Konsens, ein breites Verständnis davon haben, was eigentlich der Wert von hochwertigem Bauen und Planen eigentlich ist. Wenn ich mir dann die Berichterstattung anhöre über Elbphilharmonie oder den Flughafen Berlin-Brandenburg, dann geht es in erster Linie natürlich um die Verschwendung von Steuergeldern beispielsweise. Was das nun mit Baukultur, mit unserer gebauten Umwelt zu tun hat, mit der Welt, in der wir leben wollen, das weiß ich nicht. Darum würde ich mir wünschen, dass es einfach auch, dass Bürgerinnen und Bürger einfach auch mehr darüber informiert werden oder damit in Berührung kommen, einfach was tatsächlich sie ganz persönlich auch angeht. Ja, also wie wohne ich eigentlich, wie lebe ich, warum steigt meine Miete, ist das eigentlich schön, wo ich wohne, kann das auch anders laufen, wie kann ich selber beteiligt werden, wie kann ich selber Initiative greifen, solche Themen.
Wobei, wenn ich mich frage, steigt meine Miete, wie hoch ist die Miete, dann ist das ja auch eine Kostenfrage, genauso wie die Kosten bei der Elbphilharmonie. Und es geht bei der Elbphilharmonie um unsere Steuergelder, um meine Steuergelder. Und dann finde ich, sagen wir bei dem Begriff Baukultur, den Sie ja auch selber ein bisschen kritisch beäugt haben in diesem Text, auf den ich da mich bezogen habe, da ist meines Erachtens ja immer die Gefahr, dass es zu schwummelig wird und dass da hinterher nichts mehr von übrig ist. Und deshalb denke ich, so was Fassbares wie die Kosten ist doch auch ein Aspekt, der beim Bauen und meinethalb auch bei baukulturellen Fragen im Allgemeinen eine wichtige Rolle spielt. Und da sind doch auch solche symbolischen Gebäude, vor allem wenn es darum gar nicht mal so symbolische Geldmengen geht, mit denen man viele, viele andere schöne Dinge für unsere Städte machen könnte, dann spielen die doch auch eine Rolle. Und obendrein, um das als zweites einfach mal hinterherzufügen, bei solchen Protesten wie Stuttgart 21, da hat man ja schon gemerkt, es geht nicht nur um die Kosten, es geht den Menschen ja auch um den Erhalt ihres Bahnhofs und dessen, was der auch für die Stadt bedeutet. Also in dem Sinne tatsächlich auch eine räumlich gestalterisch-ästhetische Frage.
Ja, also nochmal, selbstverständlich sind solche Berichterstattungen wichtig und es steht auch außer Zweifel, dass natürlich ökonomische, wirtschaftliche, finanzielle Themen was mit Baukultur zu tun haben. Kommen wir hoffentlich später nochmal drauf, weil es da meiner Meinung nach auch einige Missverständnisse gibt. Aber nochmal, über die, also ausschließlich oder fast ausschließlich über die Leuchttürme, die guten wie die schlechten zu berichten, aber eigentlich außer Acht zu lassen, dass Baukultur ja letztlich die Gesamtheit unserer gebauten Umwelt betrifft. Das ist für mich einfach nicht die Abbildung dessen, worum es eigentlich gehen sollte. Also ich würde mir wünschen, dass Menschen einfach eine größere Sensibilität haben, eine größere Aufmerksamkeit, nicht nur dafür, wo ihre Steuergelder vermeintlich verschwendet werden, sondern was ihr persönliches Lebensumfeld betrifft. Und da gibt es auch eine Menge Gutes und Schlechtes zu berichten und auch eine Menge zu tun. Und da, glaube ich, liegt die Aufgabe auch der Landesinitiative Stadtbaukultur, nicht so sehr sich bei den großen Leuchtturmprojekten einzumischen, sondern vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass wir ein größeres Bewusstsein dafür uns erarbeiten. Und damit meine ich auch ganz explizit die sogenannte Laienöffentlichkeit. Ein Bewusstsein dafür, was es eigentlich bedeutet, in einer qualitätvoll nachhaltig gestalteten baulichen Umwelt oder gebauten Umwelt zu leben.
Das heißt also, ja, Kosten spielen auch eine Rolle, aber es ist mehr, was sie stört. Wenn ich das jetzt so richtig verstehe, diese Übergewichtung einzelner so schlaglichtartig beleuchteter Themen, die eine wahnsinnige Dominanz in vielen Medien bekommen und die, über die sehr, sehr viel berichtet wird und vielleicht ein bisschen überproportional viel im Vergleich zu dem, was vor der Haustür geschieht.
Ja, richtig. Und ich wundere mich einfach, wenn ich beispielsweise hier im Ruhrgebiet durch die Straßen fahre, wie viel erbärmliches Mittelmaß hier steht und entsteht, das muss ich ganz deutlich sagen, obwohl ich der Überzeugung bin, dass man wahrscheinlich mit gleichem Aufwand auch was Besseres hinbekommen könnte oder mit etwas mehr Liebe und Sorgfalt vielleicht auch im Bestand was Wertvolleres hinkriegt, als irgendeinen mittelmäßigen Neubau irgendwo in die Ecke zu stellen. Das ist das eine. Aber ganz grundsätzlich, ja, woran es mir fehlt, ist tatsächlich dieses Bewusstsein für den Wert und die Wichtigkeit unserer gebauten Umwelt. Ja, wir haben ein unglaubliches Bewusstsein für die Umwelt entwickelt. Ja, Thema Umweltschutz seit den 70er Jahren, nicht mehr wegzudenken heute. Also die natürliche oder vermeintlich natürliche Umwelt, das ist uns allen präsent, aber unsere gebaute Umwelt ist doch für die meisten Menschen so, als sei die vom Himmel gefallen. Und das erstaunt mich und da denke ich, da gibt es einfach noch eine Menge Bewusstseinsarbeit zu leisten.
Jetzt, wenn Sie über diese Frage gesprochen haben gerade, wie die Dinge aussehen, denen wir jeden Tag auf unseren Straßen begegnen und wie etwas aussieht, was neu gebaut wird und welche Qualität das hat, dann haben Sie ja gleich im nächsten Atemzug auch Umbauprojekte und Projekte mit bestehenden Gebäuden angesprochen. Und natürlich als Vertreter des Blogs verbietet das Bau, muss ich natürlich diese Frage Altbau-Neubau aufwerfen. Aber es ist mir auch aufgefallen bei der Initiative selber, um auch nochmal auf deren Hintergrund zu sprechen zu kommen. Also korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sage, aber die Landesinitiative ist ein Projekt auf 10 Jahre und es gab schon ein solches Projekt auf 10 Jahre. Das heißt, jetzt stehen Sie am Beginn der zweiten Dekade sozusagen. Und mein Eindruck war, dass tatsächlich es eine gewisse Verschiebung gegeben hat in den Schwerpunkten dessen, was diese Initiative macht. Also ich lese da noch in der Beschreibung der ersten 10 Jahre, die Landesinitiative möchte gutes Planen und Bauen fördern als ganz zentralen Punkt, während jetzt zum Beginn dieses neuen Zeitraums, da ist erstmal eine Tagung zum Thema Umbaukultur gewesen. Ist es tatsächlich so, dass auch von denjenigen, die jetzt in den Ministerien in Nordrhein-Westfalen sitzen und die dann ja auch das ganze Geld letzten Endes geben für diese Initiative, dass es da eine Veränderung dieses Schwerpunkts gegeben hat, weg also davon, im Wesentlichen zu überlegen, wie gut neu gebaut wird, hin zu der Frage, wie wir mit bestehenden Gebäuden umgehen?
Also wie Sie erwähnt haben, bin ich ja auch noch relativ jung hier im Amte und kann deswegen nicht wirklich aus eigener Erfahrung beurteilen, wie es in den ersten 10 Jahren oder wie die Haltung in den ersten 10 Jahren war. Aber ich kann bestätigen, dass gegenüber diesem Thema und auch gegenüber der Präsenz, die wir diesem Thema haben zukommen lassen, es da überhaupt gar keine Widerstände gegeben hat. Ganz im Gegenteil, Sie sind ja selber anwesend gewesen, dass der Minister höchstpersönlich da also sehr verständnisvolle und hoffnungsvolle Worte ans Publikum gerichtet hat in Bezug auf dieses Thema. Also insofern glaube ich schon, dass es einen sowohl in der Politik als auch bei den Fachleuten ein allmählicher Sinneswandel einsetzt, dahingehend, dass man einfach versteht, dass die Idee des Bauens nicht mehr länger nur die Idee des Neubauens sein kann, so wie sie ja auch lange in den Hochschulen gelehrt wurde und wie auch eine sehr potente Bauwirtschaft sie natürlich auch nach vorne gebracht hat, sondern dass wir in Zeiten des demografischen Wandels und des Klimawandels uns da irgendwie neu auszurichten haben. Ich glaube, dieses Bewusstsein wächst.
Jetzt habe ich mich aber bei dieser angesprochenen Tagung dann zwar einerseits gefreut, dass auch ja wirklich von oberster Ebene hier Begleitung da war und die Stiftung ist ja nun wirklich, habe ich so den Eindruck, auch durch ihren Vorstand wirklich gut verwurzelt im politischen Bereich. Also das ist jetzt nicht, das wird tatsächlich gefördert von der Politik, sage ich mal so pauschal. Und dann, stieß mir doch ein bisschen komisch auf, dass über das Hans-Sachs-Haus, wo wir nun getagt haben, die ganze Zeit immer wieder vom Umbau dieses Hauses gesprochen wurde. Und wenn man dann Fotos sieht, was dieser Umbau war, da ist also die Fassade stehen geblieben, das schon, aber alles andere ist ja Neubau. Also die Frage, was ist denn eigentlich Umbau, was meinen wir denn, wenn wir über Umbau sprechen, die muss man, denke ich, aber auch ganz genau anschauen, um nicht hinterher etwas zu machen, was diesem Wort Umbau gar nicht mehr entspricht.
Ja, bin ich völlig mit einverstanden. Man muss allerdings beim Stichwort Hans-Sachs-Haus, man muss die Geschichte dieses Umbaus kennen in Gänze. Also es reicht nicht, dahin zu gehen und sich anzuschauen, was ist eigentlich übrig geblieben von dem Haus. In der Tat nicht besonders viel. Das hat was, soweit ich die Geschichte nachvollziehen konnte, auch damit zu tun, dass sich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt überhaupt erst herausstellte, in welchem Zustand dieses Gebäude ist und dass sich wohl offensichtlich auch bestimmte Elemente in der Art und Weise, wie sie da waren, nicht mehr erhalten ließen und Kosten verursacht hätten, die wohl einfach dann für einen Abriss anstelle eines Umbaus gesprochen hätten. Gleichwohl, ich habe das ja auch in dieser Konferenz und in der gesamten Themenwahl und der Auswahl der Sprecher ja, glaube ich, deutlich gemacht. Was uns hier interessiert, ist nicht der Umbau von irgendwelchen Leuchtturmprojekten. Davon gibt es einige und auch einige sehr bemerkenswerte und sehr ansprechende, Stichwort Eber-Emscher Park, Zeche Zollverein oder gehen Sie nach Berlin, der Reichstag oder das neue Museum oder die Tate Modern in London. Es gibt ja zahlreiche Umbauprojekte dieser Art, die mit großem politischem Willen und mit sehr viel Geld umgebaut worden sind. Da ist nichts dafür und nichts dagegen zu sagen. Das hat aber relativ wenig mit dem zu tun, worüber wir den Rest des Tages auf der Konferenz geredet haben. Und da ging es nämlich um den ganz schnöden Alltagsbestand. Und da, denke ich, gehört noch viel mehr Kunstfertigkeit dazu. Ich benutze dieses Wort jetzt mal ganz bewusst, um auch tatsächlich diejenigen anzusprechen, die sich als Architektin und als Architekten, also wohl offensichtlich eher den Eindruck haben, sich in der Gestaltung von Neubauten verwirklichen zu können. Tatsächlich eine Kunst ist, in diesem scheinbar schnöden Alltagsbestand doch noch etwas zu erkennen, etwas Neues zu erkennen, was einfach mit geschickten architektonischen Eingriffen und Umbaumaßnahmen überhaupt erst zutage gefördert werden muss.
Um nochmal im politischen Bereich zu bleiben, ist es denn so, dass im Prinzip die Politik so denkt, na gut, dann möge doch die Landesinitiative ein bisschen spielen mit solchen Themen und möge doch ein bisschen das auch anregen, durchaus auch da was machen und fördern und Projekte machen. Aber nun gut, im täglichen Leben des Bauens und auch des Neubauens heißt das natürlich nicht, dass die nordrhein-westfälischen Städte jetzt weniger Gewerbeflächen oder Wohnflächen ausweisen würden. Also gibt es da nicht die Idee, dass man so alles machen kann, dass einerseits natürlich jeden Tag weiter neu gebaut wird und man dann sich auch mal ein bisschen Gedanken macht darüber, wie doch hier und da mal vielleicht umzubauen ist?
Also diese Frage finde ich jetzt ehrlich gestanden irrelevant, weil die Möglichkeit zu haben, auf wessen Kosten auch immer, die Möglichkeit zu haben, hier denke ich, relativ erfolgreich Aufmerksamkeitsarbeit oder Bewusstseinsarbeit zu leisten für dieses Thema, finde ich wichtig. Bin ich dankbar, dass ich das tun kann. wie viel Aufmerksamkeit ich erreichen kann, wie viele Leute ich überzeugen kann, inwieweit das in die Kommunen und in die Politik dringt, ist dann eine zweite Frage. So, das liegt dann auch nicht mehr in unserer Macht zu bestimmen, wie andere Leute mit dem umgehen, was wir hier an Bewusstseinsarbeit leisten. Aber dass wir das tun können, finde ich, ist eine wertvolle Sache und das versuche ich so gut zu tun, wie ich kann.
Mir scheint das so ein bisschen ein Spannungsverhältnis zu sein, zu sagen, naja, ich will mich um die tägliche Situation kümmern, auf den Straßen, in den Städten und da Projekte zu machen. Spontan, sage ich mal, geht es mir so, dass ich denke, hey, sympathisch, natürlich toll, diese Initiative will dafür sorgen, dass das Bewusstsein der Menschen dafür steigt, was um die Ecke, sagen wir mal, wie der Baumarkt aussieht oder wo er gebaut wird, vielleicht auch noch, okay. Aber andererseits muss nicht jeder, der in so einer Institution sich auch mit dem Wandel der Städte beschäftigt, dann doch auch zu den Leuchtturmprojekten vielleicht auch Stellung nehmen und sich da unbeliebt machen, vielleicht auch. Und andererseits zu dem, was auch falsch läuft, Stellung nehmen. Also kann man das wirklich so trennen oder sollte man das so trennen? Kann man so sagen, ach ja, das ist jetzt halt nicht unser Gebiet als Stiftung, das wir kümmern uns jetzt um Neubau. Also ich weiß nicht. Ist nicht jeder dazu aufgefordert, aus seiner Position heraus auch die Stimme zu heben und zu sagen, was auch immer. Ich kenne mich jetzt in Gelsenkirchen nicht aus, aber wenn dann morgen hier das nächste Gewerbe- oder Wohngebiet in Gelsenkirchen ausgeschrieben wird, zu sagen, hallo, wir als Experten vor Ort sagen, aber Moment, das muss doch jetzt nicht sein.
Also zunächst mal, dass wir das nicht tun, habe ich ja mit keinem Satz gesagt. Das haben Sie mir jetzt in den Mund gelegt. Wir sind zum Beispiel gerade damit beschäftigt, auch wenn wir da wesentlich später in den ganzen Prozess mit eingestiegen sind gerade damit beschäftigt, uns auch für den Erhalt des Museums am Ostwall in Dortmund einzusetzen, beispielsweise. Also es ist nicht so, dass wir, also wir würden uns auch sicherlich unglaubwürdig machen, wenn wir wegsehen würden, wenn Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind. Gleichwohl, und da muss man jetzt auch nicht um den heißen Brei drumherum reden oder irgendwelche moralischen Grundsatzdebatten führen. Es ist einfach so, wir sind eine Institution, die erstens einfach, was ihre, sagen wir mal, ihren Atem angeht oder ihre Kraft angeht, wir sind eine kleine Institution. Wir können uns nicht um alles und um jede Frage und um jedes Problem kümmern. Das ist einfach so. Wenn wir uns zum Beispiel für das Museum am Ostwall einsetzen, dann kostet uns das hier Kapazitäten, die wir dann andernorts vielleicht nicht einsetzen können, ganz pragmatisch. Zweitens, ja, wir sind zu 100% durch das Bauministerium gefördert. Es sitzen Menschen bei uns im Verein oder im Vorstand, die in Verbänden, in Kammern, in Kommunen sitzen. Dass es da auch zu Interessenkonflikten kommen kann, liegt auf der Hand. Und da ist es nun mal meine und unsere Aufgabe, in dieser Gemengelage und mit den Ressourcen, die wir haben, das Beste zu machen. Und das heißt in keinster Weise, dass wir so ein bisschen vor uns hin schöne Themen machen, aber ansonsten uns nicht zu Wort melden. Wir werden ab nächsten Montag auf unserer Homepage noch einen News-Bereich haben, den es bisher nicht gibt, wo wir dann auch in dem Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, uns auch, also nicht nur Informationen über unsere eigenen Tätigkeiten in die Welt hinaus senden, sondern und auch die ein oder andere Meldung mal bringen, auch kritisch, wo wir sagen, seht mal her, Leute, das und das passiert gerade, seht mal her, Ostwallmuseum oder solcherlei Dinge. Also wir mischen uns da schon auch ein.
Vielleicht mal kurz noch für die Hörer auch, Museum am Ostwall ist nicht mehr am Ostwall sozusagen als Institution. Es gibt das Leuchtturmprojekt Dortmund oder U, kann man nicht anders sagen, was auch ein wenig viel teurer geworden ist, als man das mal gedacht hat. Und auch ein richtig schönes Skandalprojekt, obwohl das eigentlich ein wundervolles, tolles Gebäude ist und man auch wunderbare Sachen da gemacht hat. Also wenn man mit dem Zug vorbeikommt, sind manchmal wirklich fantastische Installationen da im obersten Geschoss zu sehen. Das ist wirklich ganz toll. Auf jeden Fall sitzt da nun dieses Museum, aber es geht eben um das Gebäude, wo das früher drin war, was wirklich am Ostwall in Dortmund ist. Ich weiß nicht, ob Sie noch kurz was dazu erklären wollen, dass man das so verstehen kann.
Ich denke, da das im Moment gerade durchaus brenzlig ist, die Situation, nutze ich auch jede Gelegenheit, noch ein paar Worte dazu zu sagen. Es handelt sich um ein Museumsgebäude im Innenstadtring. Ein Gebäude, und ich gebe gerne zu, es ging mir früher auch so, was dem Laien nicht sofort ins Auge fällt. Es hat aber eine ganz besondere Geschichte, und zwar zum einen kunsthistorisch, zum anderen bauhistorisch. Kunsthistorisch muss man einfach wissen, es ist das erste Museum für zeitgenössische Kunst nach dem Krieg gewesen. Da muss man sich vorstellen, hat die Stadt Dortmund in der Not und in den Trümmern, in denen es lag, offensichtlich den Entschluss gefasst, sich so ein Museum zu leisten, was äußerst bemerkenswert ist. Also 47 hat man angefangen, dieses Museum zu bauen, 49 ist es eröffnet worden. Was die wenigsten wissen ist, es ist fertiggestellt worden 49 und alle sagen immer, ja, da gibt es aber schönere 50er Jahre oder 40er Jahre Bauten als dieses. Was die wenigsten wissen ist, dass 80% der Gebäudesubstanz stammen aus dem Jahre 1875. Das war nämlich mal das Landesoberbergamt oder so ähnlich, also ein wilhelminischer Verwaltungsbau. Der wurde dann schon 1910 auch zu Museumszwecken umgebaut. Und dann hat man nach dem Kriege einfach zwei Etagen abgetragen und hat dann dieses Haus mit geringsten Mitteln, die man hatte, umgebaut zu einem Museum. Man sieht also heute, es hat noch Bogenfenster, völlig untypisch für ein Haus der 50er Jahre. Das ist eigentlich noch, kommt eigentlich noch aus dem Jahre 1875. Es hat innen drin einen wunderschönen Lichthof aus dem Jahre 1911. Es ist also ein fantastisches Umbauprojekt, das wissen die wenigsten. Und auch die Denkmalpflege denkt sich, naja, gibt ja schönere Gebäude aus dem Ende der 40er, Anfang der 50er. Dieses Gebäude lässt sich einfach mit den starren Kategorien des Denkmalschutzes schlecht bewerten. Es ist aber ein fantastisches Umbauprojekt. Und wie ich finde, auch ein Projekt, das insofern ein gutes Beispiel sein kann, wie man eigentlich mit bestehenden Ressourcen was ganz Neues erschaffen kann, wie man also aus den Trümmern oder den Beständen eines Oberbergamtes ein antimonumentales Museum für zeitgenössische Kunst bauen kann. Und es ist eine lange Geschichte, die ich nur abkürzen will. Am 10. April wird im Rat der Stadt Dortmund entschieden, ob dieses Haus veräußert wird an den einzigen noch verbliebenen Investor, dem auch nichts Besseres dort einfällt, als dieses Gebäude abzureißen und, glaube ich, durch ein Altersheim zu ersetzen.
Das werden wir, wenn dieses Gespräch dann online geht, wird feststehen, ob das jetzt geschehen ist oder nicht, und werden dann einfach mal, ich verspreche jetzt einfach mal, da in irgendeiner Form das auch nachrecherchiert dokumentieren. Also, wenn man genau hinschaut, erkennt man in dem einen oder anderen Gebäude auch Dinge, die bemerkenswert sind, die außergewöhnlich sind und wo man mit etwas Ideen dann etwas draus machen könnte.
Ja.
Und das betrifft solche Projekte, die schon eine gewisse Prominenz haben, aber es geht natürlich auch, um sozusagen nochmal zum Kerngebiet der Stiftungstätigkeit oder der Tätigkeit der Initiative vorzudringen, Gebäude, die, sagen wir mal, alltäglicher sind, die irgendwo um die Ecke sind. Und ich kann mir vorstellen, hier in Gelsenkirchen im Ruhrgebiet oder allgemein in NRW, was das gesamte Tätigkeitsfeld ja von Ihnen ist, da gibt es natürlich viele Gebäude, die ungenutzt oder untergenutzt oder wenig genutzt sind. Da sind Sie eigentlich genau am richtigen Ort, nicht?
Ja, was also die Substanz betrifft, die da zur Verfügung stünde, definitiv ja. Die Frage ist dann tatsächlich, wie kann oder wie will man damit umgehen und welche Fähigkeiten und Kompetenzen besitzt man, das sage ich jetzt ganz bewusst, um überhaupt Werte in solcher scheinbar belanglosen Bausubstanz zu erkennen. Das heißt nicht, dass ich jetzt dafür plädiere, also ich bin auch kein Anhänger des Bauverbotes, sage ich Ihnen ganz ehrlich und offen.
Was? Moment!
Aber ich bin dennoch der Überzeugung, dass wir heute in einer Zeit leben, in dem das, sagen wir mal, das Primat des Neubauens einfach nicht mehr zeitgemäß und auch nicht sinnvoll ist. Erstens und zweitens glaube ich einfach, dass tatsächlich man eine Menge aus diesen Häusern rausholen kann. Im Übrigen tragen die, auch wenn das keine Denkmale sind, die tragen ja alle irgendwie Erinnerungen und Geschichte in sich. Es gibt sicherlich Fälle, da ist man auch froh, wenn die vielleicht nicht mehr da sind, oder es ist auch denkbar, dass da mit einem Neubau was wesentlich Sinnvolleres entstehen kann. Aber ich glaube dennoch, dass wir oder dass uns teilweise die Fantasie und die visionäre Kraft fehlt, aus dem, was da ist, doch noch wirklich was rauszuholen, was richtig gut ist. Und da gibt es, glaube ich, da haben wir oft den Neubaureflex, den habe ich an der Uni auch noch gelernt. Und den müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen abgewöhnen. Wir müssen uns auch abgewöhnen, dass der Neubau die Königsdisziplin sei. Auch das habe ich im Studium gelernt. Mich hat früher Bauen im Bestand, also nicht die Bohne, interessiert, weil ich selbstverständlich meinem ganz persönlichen Gestaltungswillen nachgehen wollte und mich selber in einem Neubau zum Ausdruck bringen wollte, ja, als werdender Architekt. Mittlerweile bin ich wirklich der Meinung, dass es eigentlich eine mindestens ebenso große baukünstlerische Fähigkeit ist, aus dem Alten was rauszuholen. Und ich glaube, es bedarf auch vielleicht sogar einem Mehr an Sensibilität, weil man kann ja nicht einfach mal anfangen und sich selbst verwirklichen, sondern man hat ja doch noch viel mehr Randbedingungen mit zu beachten. Also man muss sich einfach mit einem bestehenden Haus auseinandersetzen. Da war ja schon ist ja schon Autorenschaft vor einem da gewesen. Die muss man plötzlich akzeptieren und muss eigentlich in einen Dialog treten mit dem, was da ist oder mit demjenigen, der vorher gebaut hat. Und das erfordert meiner Meinung nach ein unglaublich großes Maß an Feingefühl. Und deswegen möchte ich auch alle Architektinnen und Architekten beruhigen, die jetzt vielleicht der Meinung sind, ich würde jetzt sozusagen dafür plädieren, dass man ihren Haupterwerb schlecht reden zu wollen. Also erstens ist das ja gar nicht mehr der Fall. Die meisten Architektinnen und Architekten verdienen sowieso das meiste Geld mit Umbaumaßnahmen und bauen im Bestand. Und zweitens, glaube ich, muss man sich einfach mal bewusst machen, was das für eine tolle Aufgabe sein kann. Dann fällt es einem vielleicht auch nicht mehr so schwer zu sagen, gut, ich baue nicht das tolle Museum, ich mache Bauen im Bestand, aber das ist meiner Meinung nach eine ehrenwerte und auch eine baukulturell und baukünstlerisch hochinteressante Aufgabe, zumindest in dem einen oder anderen Fall.
Dieses Studium, auf das Sie sich bezogen haben, das ist ein Architekturstudium, nicht wahr?
So ist es. Ja,
also ich habe selber auch ja mal ein paar Jahre zumindest ein Grundstudium der Architektur absolviert, bin dann zwar zur Betriebswirtschaft gegangen und dann eben Verleger geworden, aber diese Prägung im Grundstudium, die habe ich auch noch in guter Erinnerung, dass doch der Neubau, der Entwurf, das war schon wichtig und vielleicht auch das Wichtigste. Und möglicherweise ändert es sich ja im Moment auch, dass ein paar von denjenigen, die dann auch die Entwurfslehre vertreten und die an den Hochschulen sind als Architekten, dass der ein oder andere da eben jetzt auch schon Beispiele setzt und zeigt, was es für tolle, schöne Geschichten geben kann durch Umnutzung, anders nutzen. Und von daher, dass dann eventuell auch auf die nächste Generation der Architekturstudierenden dann abfärbt, weil es natürlich auch eine Vorbildfrage ist.
Ja, ich glaube, es gibt da auch durchaus hoffnungsvolle Anzeichen, dass es ja Architekten gibt, auch gerade welche, die, die man zur Avantgarde zählen kann, die das tun, die das vorleben, die das praktizieren und sehr anspruchsvolle Umbauprojekte realisieren, die mit dem, sagen wir mal, alten Bauen im Bestand, so wie wir das noch gelernt haben, auch überhaupt nichts mehr zu tun haben. Also da gibt es Beispiele, jetzt kürzlich gestern oder vorgestern in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel über den Architekten Arno Brandelhuber mit seiner Anti-Villa und es gibt auch noch einige andere Beispiele, die in diese Richtung gehen, wo der Umbau plötzlich was enorm Radikales hat. Ja, das muss man sich mal überlegen. Radikal war sonst der Neubau und der Umbau war einfach so ein bisschen Pröttelei, ne, um sich so ein bisschen sein Geld zu verdienen als Architekt. Da gibt es mittlerweile Umbauprojekte, die sind radikaler als jeder Neubau. Das wird interessant. Das sind Einzelfälle, das muss man sagen, und die sind nicht unumstritten und die sind auch sicherlich nicht die Referenz für all das, was kommt. Aber dass es eben diese Architekturen und diese Architekten gibt, auch hoch angesehene und viel diskutierte, finde ich schon mal wahnsinnig spannend.
Von dieser radikalen Frage, die eine mehr ästhetische Frage ist, zu einer anderen radikalen Frage oder einem anderen radikalen Thema, denn die Landesinitiative ist ja selber eben nicht als Bauherr tätig oder eben architektonisch tätig, sondern sie begleitet Prozesse, sie begleitet diese Umbaukultur, sage ich jetzt mal im Sinne der Tagung, hat eben diese Tagung organisiert, aber wie Sie so schön irgendwo mal sagten, zu ihrer eigenen Tätigkeit, wir wollen uns auch die Hände schmutzig machen. Und da geht es um was, was sich ja auch radikal anhört, nämlich das Thema Schrottimmobilien. Ist ja auch ein Wort, was schon ein bisschen extrem ist, ja. Also Schrottimmobilien, okay, vielleicht erstmal, was ist eine Schrottimmobilie? Also damit wirklich nicht, weil der Begriff wurde leider, von unserer neuen Bauministerin kurzzeitig mal in einem ganz anderen Zusammenhang verwendet. Da ging es eigentlich um bewohnte Gebäude, wo sehr viele Sinti und Roma untergebracht waren in Duisburg. Da hat sie plötzlich diesen Begriff verwendet, der meiner Ansicht nach von überwiegender Mehrheit der Menschen nicht in diesem Zusammenhang verwendet wird. Es geht da doch eher um unbewohnte Gebäude, die wirklich runtergekommen sind? Ja. Oder wie ist das jetzt zu fassen?
Also die Definition, also zunächst mal Schrottimmobilien ist das am meisten verwendete Wort im Fachdiskurs. Wenn wir nicht im Fachdiskurs sind, dann sagen wir lieber vernachlässigte Immobilien. Da steckt auch in diesem Wort Vernachlässigung steckt vielleicht auch mehr von dem drin, was wir später mit diesen Schrottimmobilien machen wollen. Wir kommen sicherlich gleich noch darauf zu sprechen. Denn etwas, was vernachlässigt ist, das kann man mit ein bisschen Liebe auch wieder aufpäppeln. Etwas, was Schrott ist, das muss man verschrotten. Deswegen finde ich dieses Wort auch etwas garstig. Aber es geht zunächst einmal um Gebäude, die hochgradig sanierungsbedürftig sind und die sich in Marktlagen befinden, wo die Mieten derart niedrig sind, dass Sanierung oder die fällige Sanierung einfach nicht mehr refinanziert werden können. Ob diese Gebäude bewohnt sind oder nicht, spielt meiner Ansicht nach keine Rolle. Und es gibt sicherlich, und ich glaube auch hier um die Ecke, Beispiele, wo das passieren kann, dass natürlich vernachlässigte Gebäude selbstverständlich und auch in missbräuchlicher Art und Weise dazu benutzt werden, dass dort Migrantinnen und Migranten zu teuren Mietpreisen irgendwie untergebracht werden. Das ändert aber nichts daran, dass das Gebäude sind, die genau in diesem baufälligen Zustand sind. Und das macht die Sache ja auch nicht besser, den ich gerade beschrieben habe.
Ja, also ich fände es mal interessant, kurz was dazu zu hören, zu diesem Projekt, was Sie vorhaben, was man nun tun kann, wenn ein Gebäude so runtergekommen ist. Es gibt es ja auch in anderen Städten, also Bremerhaven im Stadtteil Lehe, die haben da unheimliche Probleme mit, dass eben auch Leute aus irgendwelchen Gründen, die haben dann mal Anteile gekauft, denen gehört eine Wohnung, die wohnen irgendwo in Baden-Württemberg und haben dann mal sich was aufschwatzen lassen von irgendeinem Notar zu mitternächtlicher Stunde vielleicht für 100.000 Euro, haben sie was gekauft und haben gedacht, Mensch, ich habe ein super Schnäppchen gemacht, ich habe eine ganze Wohnung gekauft und das hat ja nur ein ganzes Gebäude, ein Gründerzeithaus gekauft, das hat ja nur 100.000 Euro gekostet. Das hat mal der Baustadtrat von Bremerhaven in einem Vortrag dann auch so schön erzählt, wie diese Leute dann weinen mussten, wenn sie gehört haben, dass leider diese Gebäude in diesem Stadtteil, in dieser Lage und in diesem Zustand vielleicht gar nichts mehr wert sind, weil der Zustand entsprechend traurig ist und sie doch bitteschön auf ihr Geld verzichten und das Ganze einem sinnvollen Zweck zuführen. Und das wollen natürlich viele nicht machen und daran scheitert es dann oft, dass viele sagen, nee, Moment, das kann ich doch jetzt nicht der Stadt geben oder ich kann das doch nicht für 10.000 Euro weggeben, das habe ich doch mit teurem Geld bezahlt. Und die bittere Einsicht, dass man da sich verspekuliert hat und hat betrügen lassen, ist dann leider manchmal so der Haken, überhaupt irgendwas zu machen. Aber wenn es gelingt, dass die Stadt tatsächlich solche Gebäude bekommt, dann kann man natürlich was Neues anfangen. Und Sie haben erzählt, dass eben tatsächlich die Gebäude, um die es jetzt hier geht, bei dem Projekt, was, sagen wir mal, in Aussicht steht, tatsächlich der Stadt Gelsenkirchen dann gehören oder gehören würden. Und was ist so die Idee bei dem Projekt, was Sie als Initiative jetzt vorhaben?
Ja, also zunächst mal, wenn eine Kommune Zugriff auf solche Liegenschaften hat, also sei es durch Zwangsversteigerung, Vorkaufsrecht oder sonstige Mittel und Wege, heißt das natürlich auch noch lange nicht, dass eine Kommune nun per se die besseren Instrumente hätte, um solche Liegenschaften in den Griff zu kriegen. Das ist genau der Punkt, dass die Stadt Rotterdam, von der wir unsere Projektidee abgeschaut haben, auch irgendwann vor etwa 10 Jahren, 12 Jahren vor der Frage stand, Mensch, wir haben eine ganze Menge von diesen Immobilien, die sind in einem Zustand, dass sie nicht nur für den Besitzer ein Problem sind, sondern die werden für ganze Quartiere zum Problem. Was machen wir mit denen? Wenn wir sie kaufen für Geld und dann auch noch viel Geld reinstecken, sie zu sanieren, dann sitzen wir hinterher auf diesen Dingern, haben eine Menge Ausgaben gehabt und werden sie einfach nicht los, weil niemand in diese Quartiere ziehen möchte. Und die haben dann ein Konzept entwickelt und auch erfolgreich jetzt über mindestens 10 Jahre umgesetzt, dass sie sehr wohl solche Liegenschaften erwerben, wenn sie das können. Und die Rotterdamer haben dann auch relativ großzügigen Gebrauch von ihren rechtlichen Mitteln gemacht. Sie kaufen diese Immobilien auf und sie veräußern sie wieder an Privatpersonen und zwar auch noch unter Marktwert. Das heißt, sie machen erstmal ganz bewusst ein Verlustgeschäft. Das heißt, sie kaufen die und verkaufen sie wieder für weniger Geld. Diejenigen, die den Zuschlag bekommen, müssen sich aber zu zwei Dingen verpflichten. Die erste Verpflichtung ist, sie müssen es in Eigeninitiative sanieren. Das heißt, sie müssen Geld da reinstecken und sie müssen, das ist dann bei den meisten der Fall, sehr viel Muskelkraft und sehr viel Ideen und sehr viel Engagement investieren. Sie werden dabei beraten von der Stadt, sie kriegen günstige Darlehen, um das auch tun zu können. Das ist die eine Verpflichtung. Wenn sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, werden sie auch sanktioniert. Das heißt, da werden dann auch Strafen fällig. Das heißt, das ist wirklich ernst gemeint. Und die zweite Verpflichtung ist, dass man nach Fertigstellung oder nach abgeschlossener Sanierung, je nach Standort, 3 bis 5 Jahre selber in diesen Gebäuden wohnen muss. Das heißt zum einen, dass damit nicht kurzfristig spekuliert werden kann. Und das heißt zum Zweiten, und das ist, denke ich, irgendwo auch der Kniff dieses Projektes, dass man diese Leute, und das sind dann in der Regel Leute zwischen 30 und 40, nicht immer, aber dann doch eher besser gebildete, verantwortungsvolle, engagierte Menschen, die dann dieses Experiment eingehen, Eigentum erwerben und dann für mindestens 5 Jahre in einem solchen sogenannten Problemquartier leben und selbstverständlich ein Interesse haben, also ein, sage ich jetzt mal, ein ganz vitales, persönliches, aber auch ein immobilienwirtschaftliches Interesse haben, dass dieses Quartier nicht noch weiter absäuft. Das heißt, diese Leute engagieren sich. Und das ist, ich glaube, die Leute in Rotterdam haben das dann nicht Gentrifizierung, aber sehr wohl einen Begriff gewählt, der klar macht, es geht um eine punktuelle Gentrifizierung. Das heißt, man versucht punktuell Leute mit einem anderen Bildungshintergrund, vielleicht mit einem anderen Einkommen, aber vor allen Dingen Leute mit einem anderen Wertebewusstsein und einem anderen Engagement in diese Quartiere zu kriegen. Das ist die Ausgangslage unseres Projektes. Wir lassen gerade eine Machbarkeitsstudie anfertigen, die sehr detailliert prüft, inwieweit dieses holländische Konzept in den Kontext Nordrhein-Westfalens übertragen werden kann. Und wir sind ganz guter Dinge, dass das übertragbar ist, wenn auch mit Veränderungen. Und genau das wollen wir dann im zweiten Halbjahr 2014 tun, am Beispiel einer oder mehrerer Liegenschaften hier in Gelsenkirchen, um das mal in Form eines Pilotprojektes auszuprobieren.
Das erinnert so ein bisschen an die Wächterhäuser in Leipzig, allerdings mit dem doch großen Unterschied, dass dort in Leipzig ja Menschen für eine bestimmte Zwischennutzungszeit, ich weiß jetzt nicht, ob das 1 Jahr ist oder 3 Jahre, aber eben für einen begrenzten Zeitraum reingehen in Häuser und die eben deshalb Wächterhäuser, möchte darauf aufpassen und da durchaus auch mal was sanieren, in Ordnung bringen und dann eben für wenig oder nichts dort wohnen. Okay, aber es ist natürlich nochmal ein Schritt weiter und eine ganz andere Verpflichtung, wenn jemand tatsächlich hingeht und dann was kauft, auch wirklich Eigentum erwirbt. Einzelne Wohnungen oder einzelne Häuser werden da verkauft? Wie ist das gedacht?
Also jetzt hier in diesem Falle geht es um eine kleinteilige gründerzeitliche Struktur. Da geht es dann vermutlich mal um den Erwerb ganzer Häuser. Aber das ist noch ein bisschen offen. Also jetzt im holländischen Vorbildfall ist es so, da geht es dann, ja, diese kleinen holländischen Reihenhäuschen, da ist es dann häufig so gewesen, dass es dann wirklich um ein gesamtes Haus geht, manchmal sogar um die Zusammenlegung, damit man einfach Wohneinheiten, also die Größe von Wohneinheiten zusammenbekommt, damit da eine Familie auch drin leben kann nach heutigen Standards. Wie das in unserem Fall genau dann ablaufen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Aber ich denke, der Witz ist natürlich der, dass dass man ins Eigentum geht, dass man auch eine wirklich, muss ich sagen, eine große Bürde auf sich nimmt. Also erstmal zu finanzieren, zu arbeiten, in diesem Quartier zu leben, aber auch mit der Aussicht darauf, ich denke, sich wie in keinem anderen Falle mit seinem Haus identifizieren zu können und hoffentlich auch den Aufschwung eines solchen Quartiers miterleben und mitgestalten zu können.
Sie können das dann ja wahrscheinlich beim kleinen Spaziergang vom Büro aus nochmal auch nachgucken, ob die Menschen wirklich da leben, weil das geht ja in der Diskussion um eine Straße, die nicht weit weg ist, ne, von dem Ort, wo wir hier sitzen. Wir sitzen im Wissenschaftspark in Gelsenkirchen, nicht, also ganz berühmtes Konversionsprojekt ehemalig, was war das da hier? Stahlwerk, Zeche?
Zeche. Zeche Rhein-Elbe.
Zeche Rhein-Elbe.
Der Wissenschaftspark liegt hier ein paar Straßen runter, das ist Neubau, das hier ist die ehemalige Zeche Rhein-Elbe, die jetzt also nur ein winziger Teil des ursprünglichen Areals umgenutzt worden ist. Hier hat die IBA schon ihren Hauptsitz gehabt, die Ruhrtriennale sitzt hier, die Urbanen Künste Ruhr. Und ein paar Straßen weiter in diese Richtung Himmelsrichtung, weiß ich jetzt, müsste Osten sein, glaube ich. Da ist dann dieses Sanierungsgebiet Bochumer Straße, um das es da geht und wo wir dann unsere Pilotprojekte durchführen werden.
Ja, das ist doch vielleicht im Sinne der anfänglichen Diskussion jetzt über die Frage des Sinn und Zweck und der Ausrichtung dieser gesamten Landesinitiative doch eine interessante Sache, dass die IBA vorher hier war, die IBA Emscher Park, die quasi die gesamte Neuausrichtung einer Region als Programm hatte und sich dazu was überlegt hat. Und sie fangen an ganz bestimmten Orten direkt um die Ecke etwas zu verändern, natürlich mit Gedanken, die darüber hinausgehen und die von grundsätzlicher Art sind, würde ich einfach mal sagen. Aber ganz konkret hier Umbauprojekte, ich will nicht sagen, dass es das bei der IBA nicht gegeben hat, überhaupt nicht, und man soll das auch überhaupt nicht vergleichen, sicherlich. Aber es ist doch eine Sache, die den Begriff Baukultur plötzlich sehr erdet.
Absolut, ja, das ist mir auch ein großes Anliegen, und zwar, und ich will da nicht falsch verstanden werden, natürlich ist mir Gestaltqualität, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, natürlich ein großes Anliegen. Aber Sie sprachen auf den Text an, den ich für die Bundesstiftung Baukultur geschrieben hatte. Baukultur ist nur ein Wort. Der Baukulturbegriff ist genauso facettenreich wie der Kulturbegriff selbst. Da kann man von Hochkultur reden und man kann von Alltagskultur reden. Und ich bemerke doch zunehmend, wie auch dieser Baukulturbegriff, der Übernutzung anheimfällt. Ja, das ist also ein schönes Konsenswort, positiv besetzt. Alle mögen es, alle finden es toll. Ja, ist ja, wer sollte gegen Baukultur sein? Ne? Aber keiner muss erklären, was er damit meint. Und es gibt auch keine wirklich, sagen wir mal, kritische Auseinandersetzung zu baukulturellen Themen. Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, es wird zu so einer windelweichen Konsensformel. Das interessiert mich persönlich überhaupt nicht. Und mich interessiert auch nicht dieses, sagen wir mal, butterweiche Baukultur ist alles, was schön und gut ist. Da droht dann der Baukulturbegriff auch zu so einem Synonym zu werden für gute Architektur. Nochmal, ich habe nichts gegen gute Architektur, ganz im Gegenteil. Aber wenn Baukultur ein Synonym dafür wäre, dann bräuchten wir das auch nicht. Also mich interessiert dann tatsächlich eher ein bisschen der alltagskulturelle Aspekt, wo es nicht nur darum geht, normative Setzungen zu machen und sagen, das ist gut und der Rest ist nicht Baukultur, sondern ich möchte hergehen und sagen, Leute, guckt aus dem Fenster. Was ihr da seht, ist der gebaute Ausdruck unserer Kultur. Und jeder, der irgendwie einen Spaten in die Hand nimmt oder seine Fassade saniert oder was auch immer tut, ist ein baukultureller Akteur, selbst wenn er dieses Wort nicht kennt. Ja, übernimmt Verantwortung. Ich hatte auch... Also habe häufiger auch Fälle, wo ich mit Leuten zu tun habe, auch aus Verbänden oder der Wohnungswirtschaft, die sagen, ja, Baukultur ist super, aber es kostet ja doch relativ viel Geld, deswegen, das können wir uns auch nicht immer leisten. Und so leicht will ich mich nicht abspeisen lassen und versuche den Leuten zu erklären, darum geht es mir auch nicht. Es geht mir tatsächlich eher um diesen alltagskulturelle Verständnis von Baukultur. Und egal, was ihr da draußen macht, sobald ihr was macht, übernehmt ihr baukulturelle Verantwortung, ob ihr wollt oder nicht. Das ist so ein bisschen, wenn Sie sagen Erdung, das ist ein bisschen das, was mich interessiert. Ich interessiere mich jetzt weniger für Auszeichnungsverfahren oder Hochglanzabbildung oder die gute Architektur als solche, sondern mich interessiert tatsächlich eher das, was da draußen passiert, und habe die Hoffnung, zumindest ein paar Menschen dabei mitnehmen zu können, auch aktiv und bewusst sich mit ihrer gebauten Umwelt auseinanderzusetzen und sie in dem einen oder anderen Falle, jetzt Beispiel Bochumer Straße, vielleicht auch verändern zu können.
Ja, Tim Rienitz von der Landesinitiative Stadtbaukultur NRW nimmt die Menschen mit und animiert sie dazu, direkt bei sich um die Ecke in der Straße, in diesem Sinne baukulturell aktiv zu werden, sich um verwahrloste Gebäude zu kümmern. Und das ist eins der wichtigen Projekte am Anfang dieser neuen 10-jährigen Dekade. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, und wünsche viel Erfolg dabei.
Vielen Dank.
Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs Verbietet das Bauen.